deine ewigen Heilsgedanken, deine Liebe ohne Wanken, dein Herz, das sich zu uns neigt. Ich möchte uns aus dem Johannesevangelium etwas lesen, es ist ein langes Kapitel. Wir sehen, dass wir mit der Zeit auskommen und vielleicht nur einige wenige Gedanken sagen. Aber anlässlich unseres schönen Zusammenseins in Holzhausen, wir waren ja auf der Gemeindefreizeit und sind gestern Nachmittag wieder zurückgekommen, möchte ich uns den Kalenderzettel vorlesen, den ich heute Morgen gelesen habe. Hat auch etwas mit unserem Thema zu tun. Siehe, wie fein und lieblich ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Psalm 133, Vers 1. Wo Geschwister beieinander leben, seien es leibliche oder auch geistliche, geht es wirklich nicht immer lieblich und einträchtig zu. Siehe, Kain und Abel, Jakob und Esau, Josef und seine Brüder. Siehe die eigenen Konflikterfahrungen in Familie und Gemeinde. Auch der Psalmbeter könnte sicher ein Lied davon singen. Er tut es nicht, im Gegenteil. Er singt davon, wie segensreich es sich auf die Umgebung auswirkt, wenn Menschen einträchtig und liebevoll zusammenleben. Es ist wie ein erfrischender Tau am Morgen, der sich über das Land ausbreitet und Neues aufwachsen lässt, wo vorher Wüste war. Es ist wie das besondere Salböl, dieses Zeichen für den Geist Gottes, das von oben herabfließt und einen wunderbaren Duft verbreitet, wo vorher dicke Luft herrschte. Es ist ein Geschenk des Himmels, wenn ein neuer Geist einkehrt, wenn der Geist Gottes das Miteinander erfüllt. Und auf der Rückseite heißt es, da kehrte Friede ein. Begeistert singen wir, wenn wir Gott in der Höhe ehren, kehrt bei uns hier der Friede ein. Es ist die Chorprobe am Vorabend eines großen Auftritts. Plötzlich treten Meinungsverschiedenheiten auf. Keiner will nachgeben. Ein explosives Gemisch aus verletztem Stolz, Empfindlichkeit und Starrsinn hängt in der Luft. Wut entbrannt verlässt einer den Raum, andere folgen. Zu Hause denke ich, so können wir unmöglich singen. Erst recht nicht dieses Lied. Herr, was sollen wir tun? Wir vereinbaren uns, vor dem Gottesdienst zu einer Aussprache zu treffen. Wird das helfen? Viele haben eine unruhige Nacht. Gott arbeitet an uns. Dann die Aussprache. Alle sind betroffen. Einer bittet um Vergebung, andere folgen. Wir beten und finden so wieder zusammen, näher noch als zuvor. Dann singen wir, wenn wir Gott in der Höhe ehren, kehrt bei uns hier der Friede ein. Und unsere Herzen singen mit. Ja, und als ich das gelesen habe, habe ich an unser schönes Zusammensein gedacht. Aber wir haben im Gebet auch gesagt, wir sind noch hier auf der Erde. Unser Heil ist ewig und sicher und fest in dem Herrn Jesus. Aber hier auf der Erde haben wir doch manche Kämpfe noch durchzustehen. Denken wir nur an den Hiob, was der hat durchmachen müssen. Und einer seiner Freunde sagte ihm dann, und jetzt kommt es an dich. Bisher sind die Stürme vielleicht an uns noch und an mir vorbeigezogen, obwohl ich manche Stürme im Leben erlebt habe. Und man sich denn dann auch fragt, Herr, warum das? Warum gerade ich? Denke daran, was mein Vater erlebt hat. Erst ist im Oktober, glaube ich, 1944 das eine Geschäft ausgebombt worden, hat dann noch ein Lager, ist dann darüber gezogen. Und dann kamen die Alliierten im März 1945 nochmal, auch das Geschäft war kaputt. Alles in Schutt und Asche. Herr, warum? Aber die Johanniskirche in Witten, die daneben steht, die war auch kaputt. Kann ich mich als Kind erinnern. Die Brandmauern, die Gedächtniskirche hinterm Rathaus, auch kaputt. Die Stadt war 75% zerstört. Herr, warum? Wir haben ja uns vor einiger Zeit erinnert, hier hat Hans uns erzählt über die Stürme, die da gekommen waren, diese vier Stürme, angefangen von Jona. Manchmal weiß man warum, manchmal weiß man nicht. Manchmal leiden wir auch mit unserem Volk. Gott hat unser Volk gezüchtigt und ganz ernst mit uns Deutschen gesprochen. Was ist von deutschem Boden ausgegangen? Und die Gläubigen mussten auch mitleiden. Und doch, ihr habt gehört, dass der Herr barmherzig ist und voll innigen Mitgefühls. Und dieses Mitgefühl unseres Herrn Jesus und die Belehrungen, die damit verbunden sind, lesen wir im Johannesevangelium Kapitel 11. Es war aber ein gewisser Krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salbe salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als aber Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Jesus aber liebte die Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Und als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Danach spricht er dann zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Die Jünger sagen zu ihm, Rabbi, eben suchten die Juden dich zu steinigen und wiederum gehst du dahin? Jesus antwortete, sind der Stunden des Tages nicht 12? Wenn jemand am Tage wandelt, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht wandelt, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Dies aber sagte er, und danach sagte er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen. Aber ich gehe hin, damit ich ihn aufwecke. Da sprachen die Jünger zu ihm, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er geheilt werden. Jesus aber hatte von seinem Tode gesprochen. Sie aber meinten, er rede von der Ruhe des Schlafes. Da nun sagte ihnen Jesus gerade heraus, Lazarus ist gestorben und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubet. Aber lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt ist, zu den Mitjüngern, lasst auch uns gehen, dass wir mit ihm sterben. Als nun Jesus kam, fand er ihn schon 4 Tage in der Gruft liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien weit, und viele von den Juden waren zu Martha und Maria gekommen, damit sie dieselben über ihren Bruder trösteten. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen. Maria aber saß im Hause. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, dass, was irgend du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am letzten Tage. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du dies? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen will, soll. Und als sie dies gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre Schwester Maria heimlich und sagte, der Lehrer ist da und ruft dich. Als jene es hörte, steht sie schnell auf und geht zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war an dem Orte, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihr im Hause waren und sie trösteten, sahen, dass Maria schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr, indem sie sagten, sie geht zur Gruft, damit sie da selbst weine. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, seufzte er tief im Geiste und erschütterte sich und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagen zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus vergoss Tränen. Da sprachen die Juden, siehe, wie lieb hat er ihn gehabt. Etliche aber von ihnen sagten, konnte dieser, der die Augen des Blinden auftat, nicht machen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Jesus nun, wiederum tief in sich selbst seufzend, kommt zur Gruft. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag darauf. Jesus spricht, nehmet den Stein weg. Die Schwester des verstorbenen Martha spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist 4 Tage hier. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glauben würdest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Sie nahm nun den Stein weg. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen, mit Grabtüchern gebunden, und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umwunden. Jesus spricht zu ihnen, löset ihn auf und lasst ihn gehen. Das ganze Wort Gottes ist herrlich. Aber hier dieses Kapitel gehört zu einem der Höhepunkte, zu den Kostbarkeiten, die der Herr uns hinterlassen hat. Er lässt uns einen Blick tun in sein Herz und er zeigt uns seine Macht. Dass es wirklich so ist, wie er gesagt hat, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Und es ist nichts, was ihm unmöglich ist. Ich habe das schon mal erzählt, glaube ich, dass eine Enkelin der Elsbeth ein Bild so zusammengestellt hat, geschnitten, ausgemalt und innen reingeschrieben, Gott kann alles. Das ist wahr, es ist aber auch nicht wahr, Gott kann nicht lügen. Zum Beispiel. Aber Gott tut nicht alles. Und das sehen wir hier auch. Der Jesus zeigt seine Göttlichkeit. Das Kapitel beginnt damit, unser Augenmerk auf Lazarus zu richten. Es war ein gewisser krank. Es ist, als wenn die Schrift sagen wollte, Gottes Geist sagen wollte, das war ein ganz besonderer, der Lazarus. Wir wissen kein einziges Wort, was er gesagt hat. Aber wir sehen die ganze Wertschätzung, die der Herr Jesus und die Jünger für Lazarus haben. Es wird ausdrücklich gesagt, aus dem Dorfe der Maria und ihrer Schwester Martha. Hier haben wir etwas von dem, was wir dann ja in dem nächsten Kapitel auch finden, was ich zuvor erwähnt habe. Dieser Segen, der da verordnet ist, wo Brüder und Schwestern einträchtig beieinander wohnen. Aber auch da macht das Leid nicht Halt. Wir haben es vorhin gesagt, es macht auch nicht Halt vor den Türen der Gläubigen, die dem Herrn Jesus treu folgen und ihn lieben. Interessant ist, dass ausdrücklich hier nochmal erwähnt ist, der Liebesdienst, den die Maria dem Herrn Jesus getan hat, wo der Jesus sagt, sie hat es zum Voraus getan auf mein Begräbnis hin. Aber die Schwestern, die kennen eine ganz wichtige Adresse. Und diese Adresse heißt Jesus. Sie senden ihm eine Botschaft und lassen ihm sagen, Herr, siehe, schau doch mal hin, denk doch daran, der, den du lieb hast, ist krank. Woher wussten die Schwestern das? Ja, ich denke, dass der Herr Jesus, er war ja öfter in Bethanien, die ganze Wertschätzung auch dem Lazarus gezeigt hat. Das merkt man, wenn ein Mensch einen anderen lieb hat. Und wenn man es nicht merkt, dann stimmt etwas nicht. Aber sie konnten mit Fug und Recht sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, der ist krank. Das habe ich meinem Herrn ja auch schon öfter gesagt, wenn ich an meinen Freund und Bruder Harald denke. Und als der Herr Jesus das hört, sagt, diese Krankheit ist nicht zum Tode. Wusste der Herr Jesus denn nicht, dass der Lazarus sterben würde? Wie konnte er denn sagen, diese Krankheit ist nicht zum Tode? Ja, der Herr Jesus, der schaute weiter und tiefer. Dieser physische Tod, das ist nicht schlimm für den Gläubigen. Wenn die Herrlichkeit Gottes an uns offenbart werden wird, das wird vollkommen sein, wenn wir ihn sehen werden, wie er ist. Meine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit. Aber hier ging es auch darum, dass er als der Sohn Gottes zeigen wollte und sollte, dass er auch Macht hat über den Tod und dass er ewiges Leben schenken kann. Es wird ausdrücklich nochmal gesagt hier, interessant auch die Reihenfolge, Jesus aber liebte die Martha, und das war ja nun gerade die Martha, die ihm mal so ein bisschen unwirsch über den Mund gefahren ist. Herr, kümmert es dich denn gar nicht, dass meine Schwester Maria mich hier alleine lässt, die zum Dienen? Aber das hatte die Liebe unseres Herrn Jesus zu der Martha nicht geschmälert. Bei uns ist das ja oft anders, beim Herrn nicht. Ausdrücklich wird Martha hier zuerst erwähnt. Und ihre Schwester und den Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Ja, Herr, jetzt kann ich dich aber gar nicht verstehen. Du hättest doch sagen müssen, also jetzt wollen wir ohne Unterbrechung laufen, mal ganz schnell nach Bethanien, damit ich noch rechtzeitig hinkomme, um den Lazarus zu heilen. Aber der Herr Jesus bleibt 2 Tage an dem Ort, wo er war. Wenn der Jesus in unserem Leben manchmal ein Nein sagt und wenn er nicht eingreift, dann dürfen wir festhalten, meine Gedanken sind höhere Gedanken als eure Gedanken und meine Wege sind höhere Wege als eure Wege. Und das sehen wir auch hier. Und dann sagt er, nun lasst uns wieder nach Judäa gehen. Und die Jünger sagen dann zu ihm, eben suchten die Juden dich zu steinigen und wiederum gehst du dahin. Konnten die Jünger den Herrn nicht verstehen. Und Herr Jesus erklärt ihnen, sind die Stunden des Tages nicht 12? Also dann, wenn es hell ist. Wenn jemand am Tage wandelt, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht wandelt, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. An anderer Stelle sagt er, ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Wir haben ja dieses Lied, auf, denn die Nacht wird kommen. Wirket am frühen Morgen, eh zu spät es sein mag. Da bezieht es sich auf den Dienst, den der Herr uns gegeben hat. Und hier der Herr Jesus sagt das von sich selber auch. Er fürchtete nicht die Juden, die ihn gerade gesteinigt haben. Er wusste sein Leben in Gottes Hand. Ich lasse es von mir selbst, hatte er gesagt. Niemand nimmt das Leben von mir. Und uns geht's genauso. Das ewige Leben kann uns niemand rauben. Wir singen das ja in einem Lied, so feindlich er gesinnt. Der Christ ist durch den Glauben des größten Vaters Kind. Dann sprach er danach und sagte zu ihnen, Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen, ich aber gehe hin, dass ich ihn aufwecke. Der Jesus wollte die Jünger damit konfrontieren, was jetzt in Bethanien geschehen ist. Er hätte ja gleich sagen können, Lazarus ist gestorben. Aber er möchte ihre Augen und ihre Herzen darauf hinrichten, zu sagen, es geht um das Aufwachen in der Herrlichkeit. Wir schlafen hier ein und schlagen die Augen auf und sehen ihn in seiner Herrlichkeit. Aber ich gehe hin, dass ich ihn aufwecke. Der Jesus wollte mit dem, was er tat, auch zeigen, was er für alle, die im Glauben sterben, tun würde. Die Jünger haben das nicht verstanden. Die sagen, wenn er eingeschlafen ist, so wird es doch besser mit ihm werden. Ist ja auch oft so. Wenn dann ein Kranker, ein Schwerstkranker, tief und lange und fest schläft, ist es oft der Beginn eines Heilungsprozesses. Sie haben es also ganz normal menschlich verstanden. Und deswegen sagt der Herr Jesus ihnen gerade heraus, Lazarus ist gestorben und ich bin froh um euretwillen. Ich möchte vielleicht auch diese Anwendung mal für uns machen. Manchmal ist es einfach ganz gut, dass Dinge so passieren, wie sie passieren, auch wenn wir sie nicht verstehen können. Weil der Herr Jesus uns zeigen will, wer er ist. Dass er doch alles in seiner Hand hat und alles zum Guten wendet. Jesus aber hatte von seinem Tode gesprochen, sie aber meinten, er rede von der Ruhe des Schlafes. Deswegen sagt er, Lazarus ist gestorben, und er fügt hinzu, und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubet, aber lasst uns zu ihm gehen. Dieses Kapitel ist auch ein Kapitel des Glaubens, das haben wir ja vorhin gelesen. Es passieren Dinge, damit unser Glaube auf den Herrn Jesus und unser Vertrauen auf ihn gestärkt wird. Dass unser Glaube und unsere Hoffnung, wie der Apostel Paulus das sagt, auf Gott sei. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt ist, zu den Mitjüngern, lasst auch uns gehen, dass wir mit ihm sterben. Ist das nicht zu Herzen gehend? Die Jünger, die Apostel, die mochten den Lazarus auch so sehr. Er hatte einen ganz großen Platz in ihrem Herzen. Und ja, sie sagen gewissermaßen, ach, wären wir doch an seiner Stelle gestorben. Ein guter Hinweis auch für uns, in welcher Liebe wir zusammenstehen und zusammenhalten können und sollen. Nun kommt der Jesus nach Bethanien und findet den Lazarus schon 4 Tage in der Gruft liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien weit, und viele von den Juden waren zu Martha und Maria gekommen, auf dass sie dieselben über ihren Bruder trösteten. Der Vater hatte dem Herrn sicherlich gezeigt, warte noch ein bisschen und jetzt geh nach Bethanien, da kann ich noch einmal Zeugnis geben über dich und dass du wirklich der Messias, der Sohn Gottes bist. Martha hört nun, dass der Jesus kommt und geht ihm entgegen. Das ist ein schöner kleiner Hinweis, wenn wir in Not sind, wenn wir in Trauer sind, wohin können wir gehen? Zu unserem Herrn Jesus. Und er wartet darauf, dass wir kommen. Und der Martha sagt zu dem Herrn Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, dass, was irgend du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Ein schönes Glaubenszeugnis. Martha ist ein wenig so gerade heraus, wie sie halt ist. Wir sind so, wie wir sind. Wir sehen nachher noch, dass die Maria im Prinzip genau dasselbe sagt, aber doch etwas anders. Der Jesus knüpft daran an und sagt zu ihr, Martha, dein Bruder wird auferstehen. Ist auch interessant, dass der Herr nicht sagt, ja, ich bin ja gekommen, um ihn jetzt aus dem Grabe herauszurufen. Sondern der Herr Jesus sagt der Martha, was das Wichtigste ist. Nämlich die Auferstehung zum ewigen Leben. Die Auferstehung, die durch den Glauben in unseren Herzen jetzt schon geschieht. Oder vielleicht besser gesagt, festgelegt wird. Martha gibt jetzt ein Glaubenszeugnis. Sie sagt, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tage. Das wussten die Gläubigen aus den Juden auch bereits. Wir haben ja auch in Hesekiel dieses gewaltige Bild von den Totengebeinen, die dann zum Leben erwachen. Und der Jesus nimmt das zum Anlass, um ihr diese wunderbare Wahrheit zu sagen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er wird auferstehen, hatte sie gesagt, am letzten Tage. Und jetzt war der, der aus den Gräbern herausrufen wird, ja da, der selber dafür garantiert, dass die in Christus Entschlafenen auferstehen werden zum Leben. Aber es werden natürlich auch die, die nicht in Christus entschlafen, auferstehen, aber zum Gericht. Und der Jesus fügt hinzu, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Das ist die christliche Hoffnung. Die, die uns vorangegangen sind, die in den Gräbern liegen, sie werden auferstehen. Und das werden wir gleich ja auch dargestellt bekommen in der Auferweckung des Lazarus. Und die Belehrung für uns, die wir noch auf der Erde sind, und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Also die, die noch auf der Erde leben und an ihn als den, der die Auferstehung und das Leben ist, glauben, werden leben in Ewigkeit, sie werden nicht sterben. Wunderbare Belehrung. Aber der Herr Jesus stellt diese ernste Frage jetzt. Glaubst du dies? Ich habe das ja schon mal erzählt von meiner Nachbarin, die so beiläufig mal sagte, naja, man weiß ja nicht, ist ja noch keiner zurückgekommen. Und die geht ja oft in die Kirche und dann wird das Glaubensbekenntnis, dass der Jesus auferstanden ist, ja, jeden Sonntag gesagt. Aber das Wichtige ist, ob ich es glaube in meinem Herzen, ob ich es fest in Besitz genommen habe. Und da fragt der Herr Jesus jetzt die Martha und damit auch uns, glaubst du dies? Und dann hören wir dieses schöne Zeugnis, das Martha gibt. Sie sagt zu ihm, ja Herr. Glauben kann man nicht machen. Glauben ist ein Geschenk. Das wissen wir alle. Und wohl dem, der dieses Geschenk in Empfang genommen hat. Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Es waren also eine Bestätigung war das der ganzen Prophezeiungen, die auf den Messias gegeben worden waren. Nun, nach diesem Gespräch geht sie hin und ruft ihre Schwester Maria heimlich und sagt, der Lehrer ist da und ruft dich. Jesus hatte ja nicht gesagt, geh und ruf die Maria, aber sie hatte jetzt doch etwas erfahren in der Gegenwart des Herrn Jesus und das wollte sie gerne mit Maria teilen. Es ist auch ein schönes Wort für uns alle. Der Lehrer ist da und er ruft dich. Er meint dich ganz persönlich. Du sollst zu ihm kommen. Du sollst in seiner Gegenwart sein, in der Gemeinschaft mit ihm. Nun, Maria wird durch dieses Wort ja gleich zum Herrn Jesus hingezogen. Sie steht schnell auf und geht zu ihm. Zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war an dem Orte, wo Martha ihm begegnet war. Sehen wir auch, dass der Jesus wieder scheinbar Zeit hatte, wartete. Worauf wartete er? Auf Maria. Jesus sagt ja später, und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Er möchte uns alle nahe an seinem Herzen haben. Nun, die Juden, die bei ihr im Hause waren und sie trösteten, sahen, dass Maria schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr, indem sie sagten, sie geht zur Gruft, auf dass sie da selbst weine. Die haben schon recht, an der Gruft kann man weinen. Habe ich auch schon einige Male gemacht. Ja, an dem Grab meines Sohnes Lutz stehe und dann kommen auch die Fragen her, warum? Warum? Mit 32 Jahren der Unfall, mit 38 Jahren dann abgerufen, heimgegangen. Man kann wirklich manchmal Tränen vergießen. Das sehe ich bei meiner Schwester, Martha heißt sie ja auch, die so bitterlich weint immer, wenn sie an ihren Mann denkt, an ihren Helmut. Ja, und dann trösten wir uns und ich sage ihr, weine du ruhig. Der Jesus hat auch am Grab von Lazarus geweint. Wir können auch zusammen weinen. Aber der Jesus, der wird alle Tränen trocknen. Und das möchte er natürlich hier auch. Dann habe ich ihr dann gesagt, und dann müssen wir einfach umschalten und müssen anfangen zu danken, dass die, die uns vorausgegangen sind, schon in der Herrlichkeit sind. Die haben uns ja was auch voraus. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Aber wir dürfen auch weinen. Nun kommt Maria zu dem Herrn Jesus und sie sah ihn und was macht sie? Das ist der kleine Unterschied. Die Maria, die hatte noch so ein bisschen mehr Verständnis davon, dass wir es und sie es mit dem ewigen Sohn Gottes zu tun hat. Und ich denke, das ist der Grund, dass sie ihm zu Füßen fällt. Die waren doch so gut bekannt. Aber der Jesus war ja nicht ein Mensch wie jeder andere. Und dann sagt sie genau dasselbe, Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und das sagt sie mit Tränen. Vielleicht hat sie die Worte kaum rausgebracht vor lauter Tränen. Und dann lesen wir dieses wunderbare Wort, als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, seufzte er tief im Geiste und erschütterte sich und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Dem Herrn Jesus ist die Not der Menschen und der Gläubigen nicht gleichgültig. Er ist innerlich angerührt. Sonst würde der Apostel Paulus ja uns nicht schreiben, weinet mit den Weinenden. Der Jesus kennt unsere Not und nimmt Anteil daran. Aber dann ruft er uns auch allen persönlich zu, wo hast du es hingelegt? Wo hast du deine Sorge liegen? Wo ist das, was du nicht klären kannst? Was kein Mensch tun kann? Es liegt aber auch so ein kleiner Begriff der Wertschätzung. Wo habt ihr ihn hingelegt? Nicht, wo habt ihr ihn begraben? Für immer weg. Ich habe das auch im Grab schon mal gesagt, dass der Herr Jesus hier diese Frage stellt. Und für die, die vorausgegangen sind, wenn ich an meine Eltern denke, an den Lutz, meine älteste Schwester, meinen Schwager, war gestern ja bei meiner Schwester Ursula, vorgestern, und da haben wir uns auch über den frühen Heimgang ihres Mannes unterhalten. Herr Jesus fragt auch, wo hast du ihn hingelegt? Ich werde ihn nicht da liegen lassen. Oder sie. Sie sagen zu ihm, Herr, komm und sieh. Wenn wir Not und Trauer haben, dann dürfen wir dem Herrn Jesus auch sagen, Herr, komm und sieh. Schau doch mal da rein. Ich werde da nicht mit fertig. Das kommt immer wieder hoch. Mir laufen immer wieder die Tränen. Und dann haben wir dieses herrliche Wort, Jesus vergoss Tränen. Wir haben ein Wort im Propheten Jeremia. Da heißt es auch, mein Auge wird rinnen von Tränen, aber über das Elend, was über Israel kommen wird, weil sie nicht umkehrten und sich bekehren wollten. Und als Gott das Elend sah vor Noah, da lesen wir auch dieses Wort, es schmerzt in sein Herz hinein. Wegen der Verstocktheit des Menschen. Aber hier vergießt der Jesus Tränen, sicher auch darüber, was die Sünde alles angerichtet hat, dass der Tod durch die Sünde in die Welt gekommen ist. Aber auch angerührt durch die Tränen, das wird ja extra hier gesagt, der Maria, die ihm unter Tränen das sagt, Herr, wenn du hier gewesen wärst. Und wir dürfen auch unter Tränen ihm sagen, Herr, wenn du das in die Hand genommen hättest, dann wäre das so nicht passiert. Und da merken auch die Menschen und sie sagen, die Juden sogar, siehe, wie lieb hat er ihn gehabt. Erstens gilt dieses Wort für uns alle. Wie lieb hat er uns. Und zu erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Immer wieder kommt mir dieses Wort. Seht, welch eine Liebe, haben wir vor einiger Zeit dienstags hier gesehen. 1. Johannes 3. Welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat. Wie lieb hat er ihn gehabt. Und nun kommen einige, die ganz rational die Dinge sehen mit dem Verstand und die nicht innerlich angerührt sind, die dann gleich sagen, ja, also hätte der nicht, der der blinden Augen auftut, machen können, dass der auch nicht umgekommen wäre, nicht gestorben wäre. Ja, da haben sie ja auch sogar recht, natürlich hätte er das machen können. Aber er hatte den Jüngern ja gesagt, das ist geschehen, damit die Herrlichkeit Gottes offenbar wird. Und auch in unserem Leben ist manches Leid, damit die Herrlichkeit Gottes offenbar wird. Dass der Jesus dem Vater sagen kann, schau Vater, die gehen durch solches Leid und trotzdem halten sie am Glauben fest und sind sonntags morgens wieder da und beten mich an und dich Vater. Ist das nicht wunderbar? Dass sie nicht weggegangen sind, trotz all dieser Schwierigkeiten? Jesus geht da nicht drauf ein, sondern er seufzt tief in seinem Geist, in sich selbst und er geht zu der Gruft. Da war eine Höhle und ein Stein lag darauf. Das ist wie eben das, die Darstellung, das ist nun endgültig. Gestorben, Ende, aus, Schluss, Stein drauf. So ist es für den Menschen, der ohne Gott stirbt. Aber dann sagt der Herr Jesus, nehmet den Stein weg. Das ist übrigens auch ein Wort für uns. Wir haben manchmal auch Steine auf der Seele gelegt, die uns niederdrücken, wo wir nicht mit klarkommen und immer wieder kommt es hoch. Vielleicht sind dann andere gerufen. Der Lazarus konnte das ja auch nicht mehr tun, ist doch klar, den Stein wegzunehmen. Vielleicht können wir uns auch gegenseitig solche Liebesdienste tun, Steine wegzutun, damit das Leben sichtbar wird. Jetzt wird Martha wieder aktiv. Mir gefällt die so, weil die das Herz so auf der Zunge hat. Denke ich an unsere Schwester Irmtraut, die mir das auch manchmal sagt. Dann geht mir das durch, dann kommt das so aus mir heraus und ist nicht immer gut, was ich sage. Aber ist doch besser, man sagt ehrlich was, als wenn man es im Herzen verbirgt und dann von hinten tritt. Die Martha hier spricht und sagt, Herr, er riecht schon. Der ist 4 Tage hier. Ja, alles, was im Tode ist, das kann nicht mehr duften für Gott. Das geht in Verwesung über, das hat mit Sünde zu tun. Auch in meinem Leben, was aus dem Fleische kommt, was aus dem Tode kommt, das kann Gott nicht ehren. Deswegen sagt er Jesus zu ihr, weil er schon, er sagt, er ist schon 4 Tage hier, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glauben würdest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Ihr Lieben, ist das nicht ein wunderbares Wort für uns alle? Wir sehen nicht die Herrlichkeit Gottes, weil wir uns anstrengen und so aktiv sind. Wir sehen die Herrlichkeit Gottes nur durch den Glauben. Da sehen wir den geöffneten Himmel, wie ein Stephanus es gesehen hat. Sie nahm nun den Stein weg und der Jesus sucht die Gemeinschaft mit dem Vater und sagt ihm, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich allezeit erhörst. Doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Sehen wir auch wieder in das Herz unseres Herrn Jesus. Natürlich hing da auch mit zusammen, dass sie doch erkennen, dass ich der für Israel gesandte Messias bin. Dass sie mich endlich auf den Thron heben. Aber dem Herrn Jesus ging es immer um die Ehre des Vaters. Ihr Lieben, wenn es uns in unserem Glaubensleben und in unserem Gemeindeleben und in unseren Familien immer in erster Linie darum geht, den Herrn zu ehren und ihm Freude zu machen, dann kommt alles andere dazu, so wie der Jesus das gesagt hat. Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Ist das nicht auch ein wunderbares Wort, wenn wir an Gräbern stehen? Dass der Herr Jesus mit dieser Stimme alle die, die im Glauben entschlafen sind, herausrufen wird und sagen, komm heraus, wo du auch immer bist. Dann werden die Atome und Moleküle wieder zusammengefügt und dann wird ein neuer Leib jeder Seele geschenkt, die im Herrn entschlafen sind. Und auf diesen Ruf kam der Verstorbene heraus. Er war noch an Füßen und Händen mit Grabtüchern gebunden. Manche haben auch diese praktische Anwendung gemacht, dass wenn jemand zum Glauben kommt, er doch noch manches hat, was ihn behindert. Das Tuch muss noch abgewickelt werden, die Grabtücher müssen noch abgewickelt werden. Und das ist eine Aufgabe, die schon im Glauben länger sind und Erwachsene sind, will ich mal sagen, im Glauben diesen Dienst tun an Junge im Glauben. Löset ihn auf und lasst ihn gehen. Wunderbarer Herr, vielleicht haben wir auch so manches, was uns noch hindert, die Herrlichkeit des Herrn zu sehen. oder wo in meinem Leben noch etwas von dem Tode, von dem alten Menschen, der ja gestorben ist, gesehen wird. Und dann ist mein Wunsch und meine Bitte auch, Herr, hilf, dass diese Grabtücher abgewickelt werden, gelöst werden, das Schweißtuch abgebunden wird und ich gehe, um dir nachzufolgen. Und dann haben wir ja in dem nächsten Kapitel diese wunderbare Begebenheit, wo der Herr Jesus in Bethanien ist und da lesen wir dieses schöne Wort, wo Lazarus der Gestorbene war. Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Das ist der Gedanke. Wir hören nichts von Lazarus, sonst habe ich schon erwähnt, aber dieses wunderbare Zeugnis der Liebe des Herrn zu Lazarus und Lazarus der Gestorbene, der so gerne in der Gegenwart des Herrn Jesus war. Im Übrigen hat der Jesus ihn ja auferweckt, nicht zu ewigem Leben. Er hat ihn auferweckt zu irdischem Leben, aber Lazarus ist ja wieder gestorben. Mir kam mal so der Gedanke, es ist, als wenn der Herr dran gedacht hat, vielleicht den Lazarus, den muss ich auferwecken, damit er dann auch zu der Brautgemeinde gehört. Denn es dauert ja nicht lange, bis dass der Jesus auch für Lazarus am Kreuz gestorben ist und ihm ewiges Leben hat durch den Glauben schenken können. Und wir werden den Lazarus auch wiedersehen in der Herrlichkeit. Und wir können jetzt dem Herrn schon danken für all diese wunderbaren Beispiele, die wir in seinem Wort haben.